Ja, so ein bisschen Reiseführer bin ich heute schon, weil es wird wieder einiges an Informationen über diese Städte geben, an die der Herr Jesus einen Brief geschrieben hat. Wir machen also weiter mit unserer Reihe, wo am Anfang der Offenbarung der auferstandene Jesus dem alten Apostel Johannes begegnet und eben zeigt, was in der Zukunft geschehen wird. Und das Buch der Offenbarung beginnt damit, dass Jesus an 7 Gemeinden in der heutigen Türkei, damals war es Kleinasien, wurde es genannt, ein Sendschreiben schreibt, einen Brief schreibt. Wir haben ja da schon einige durchgenommen, Ephesus, Smyrna und die anderen. Heute kommen wir zum 5. und 6. Brief an die Gemeinden der Städte Sardes und Philadelphia. Ich möchte der Predigt die Überschrift geben: Was sind die Merkmale einer lebendigen Gemeinde? Es sind 2 Briefe an 2 Städte, die unterschiedlicher eigentlich gar nicht sein könnten. Nicht nur die Städte, sondern auch die Gemeinden. Die sind so äußerlich betrachtet total unterschiedlich. Und wir würden nach menschlichen Maßstäben die ganz anders beurteilen, als der Herr Jesus die jetzt beurteilt und ihnen in ihre Situation hinein tröstend und ermahnend zugleich. Das ist bei Gott ja immer gleich gemeint. Ja? Tröstend, ermahnend, ermutigen. Im Griechischen ist das ein Wort, je nach Kontext ist es zu verstehen. Das ist interessant, ja? Weil die Ermahnung von Gott ist immer auch Ermutigung, das Richtige zu tun. Und ist immer auch Trost. Kehr um, dir geht so schlecht, weil du auf dem falschen Weg bist. Ja? Und diese 2 Städte, die eine Sardes, eine bedeutende große Stadt, eine große Gemeinde, die Anerkennung selbst in der Stadt eine anerkannte Größe war, und die andere Philadelphia, eine Gemeinde, eine Stadt, die klein, unbedeutend damals war, eine Gemeinde, die angefochten war, nicht anerkannt war, eher bekämpft wurde. Und der Herr Jesus sieht die mit anderen Augen an, als sie vielleicht äußerlich von den Menschen betrachtet wurde, selbst von den Christen, die in den Gemeinden waren. Ich fange mal an, das ist Offenbarung, Kapitel 3, Vers 31. Warte mal. Offenbarung 3, Vers 1 bis 6 erstmal. Genau, da fehlt das Komma zwischen 3 und 1. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der die 7 Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wir haben also auch die Dreieinigkeit hier drin, ja? Gott, Vater, Sohn, der den Brief diktiert sozusagen, und der Heilige Geist ist es, der das den Gemeinden sagt. Sardes, wunderbare Gemeinde, nach außen hin toll dastehend, wahrscheinlich wirklich kulturell bedeutsam in der Stadt, trägt bei und ist eigentlich voll im Leben der Stadt integriert. Und der Herr Jesus sagt: Du stehst in dem Ruf, dass du lebst, und du bist doch tot. Bumm. Kein Lob vorher. Das ist eine Gemeinde, bei den anderen kommt immer ein Lob. Ja? Jesus fängt mit dem Lob an. Und hier: Ich weiß, was du tust, ich weiß, was du bist. Du denkst, du bist lebendig, aber du bist tot. Autsch. Ja? Aber das ist ein Weckruf. Es ist ein echter Weckruf. Und das passt sehr gut in unsere Zeit, finde ich, weil das Wesen vieler Dinge unserer Zeit ist, dass sie unheimlich lebendig verkauft werden. Ja? Schaut euch die Werbung an. Ja? Das ist ja religiös, was da die Sprache, die alles verspricht. Ja? Es ist ja schrecklich eigentlich. Und jeder von uns weiß, das stimmt nicht, das ist gelogen, da ist nichts dahinter. Und wir haben das eigentlich einmal satt, aber wir fallen doch immer wieder drauf rein, weil ja, wir sind ja Herdentiere. Vieles in der Werbung wirbt gar nicht mehr mit dem Produkt, sondern irgendwie nur Effekthascherei, ein Gefühl, schockend oder wie auch immer, um überhaupt noch im Mediendschungel wahrgenommen zu werden. Das ist unsere Zeit. Ja? Und jetzt kommen wir mit dem Evangelium daher und holen auch keinen mehr vom Kamin hervor. Ja? Unsere Worte sind längst nicht mehr wirksam, weil alles andere auch so und noch mehr verkauft wird. Wir leben in einer Zeit der Blender. Sardes, die Stadt, ist damals in der Zeit ein Beispiel gewesen für Blender. Ja? Es ist eine Stadt, die war mal sehr, sehr bedeutend. Es war mal eine sehr mächtige Stadt, sehr geschichtsträchtig. Also wenn du in der Schule Geschichte unterrichtet bekommst, hörst du auch von Sardes. Denn das war eine der reichsten Städte, die es jemals gab. Und gleichzeitig, in der Zeit, wo Jesus den Brief schreibt, war es eine Stadt, die gerade wieder im Aufbau war, weil sie war in dem Jahrhundert durch ein Erdbeben komplett zerstört worden. Und es war gleichzeitig eine Stadt, wo die Degeneration total fortgeschritten war. Noch ein großer Name, aber nichts mehr dahinter. Ja. Der erste König von Sardes war Midas. Wer kennt Midas von euch? Die goldene Hand des Midas. Alles, was der angegriffen hat, hat sich vergoldet. Ja. Eine Sage, eine griechische Sage. Ein anderer sehr bekannter König wurde auch sprichwörtlich. Einer, der besonders reich ist und auch sehr gierig ist, den nennen wir heute noch einen Krösus, oder? Und das schon Krösus, ja. Das war auch ein König von Sardes, der wirklich ein riesengroßes Reich hatte und bei dem war wirklich auch alles Gold, weil der führende Fluss dort, es gab Goldadern dort und das war auch eine Einnahmequelle dieser Stadt, deshalb war die so reich. Aber er steht auch für den Hochmut und den Niedergang der Stadt. Denn kurz vor der entscheidenden Schlacht gegen den Perser Kyros wurde er gewarnt durch ein Orakel. Du wirst ein großes Reich zerstören, wurde ihm gesagt. Immer so diese Orakelsprüche, ja. In seinem Hochmut hat natürlich der Krösus in seiner Machtbesessenheit gedacht, jawohl, das Perserreich ist groß, ich werde es zerstören. Und hat überhaupt nicht daran gedacht, dass auch sein Reich damit gemeint sein könnte. Und er hat dann verloren. Und das war sehr schmachvoll, wie er verloren hat. Denn Sardes galt als uneinnehmbar. Sardes, die Hauptstadt, die Zitadelle, ist gebaut auf einem 5 Meter hohen Felsen. Und es gab nur eine ganz schmale Zunge, könnte man sagen, die flach als Zugang zur Stadt war. Das heißt, die war leicht zu verteidigen. Und es war auch über Jahrhunderte nicht möglich, diese Stadt zu erobern. Das heißt, Krösus war sich ziemlich sicher, selbst wenn die Perser vor den Toren meiner Hauptstadt sehen, da kommen sie sowieso nicht rein. Ja, es war so ein Sprichwort. Kann man den Sardes erobern? So für ein Ding der Unmöglichkeit, hat man das damals gesagt. Dann geschah das Unglück. Einer der Wachsoldaten beugte sich aus irgendeinem Grund, vielleicht war er auch eingeschlafen in der Nachtwache, ein bisschen zu stark über die Mauer. Und der Helm fällt ihn runter und bam, 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 geht der Helm den Felsen runter. Keine Ahnung, was sich der Wachsoldat gedacht hat. Mist, wenn mein Hauptmann mich ohne Helm erwischt, dann bin ich dran. Auf jeden Fall. Er geht durch einen geheimen Gang an der Felsmauer, klettert er auf einem Weg, den er gekannt hat, runter und holt den Helm. Pech war, dass durch das Geschäppere auch der Feind wach wurde und die den beobachtet haben. Und in der nächsten Nacht sind Spione raufgeklettert, sind durch diesen Geheimgang durch und er war noch nicht mal bewacht, haben das Tor von innen aufgemacht und Sardes war erobert. Im Schlaf überrascht. Nicht vorbereitet. Das ist also die Geschichte von Sardes, der Schmach von Sardes. Und wenn Jesus hier davon spricht, du schläfst, wach auf, dann waren das Worte, die sie nur so gut kannten aus der Geschichte. Ja. Zur Zeit des Briefes war Sardes ungefähr 60.000 Einwohner groß, war eine wieder bedeutsam werdende Handelsstadt. Teppiche und Stoffe aus Sardes waren weltberühmt. Und sie verehrten die Hauptgötter, erstens den Kaiser natürlich, und die Hauptgöttin war die Kybele. Die Orgien zu Ehren der Kybele waren wegen ihrer Unmoral und ihrer Alkoholexzesse berühmt und berüchtigt in der ganzen Welt. Interessant ist, dass man auch heute noch sagt, dass sich einer niederkübelt. Und das Wort Kübel, Eimer, Kübel, kommt auch von Kybele. Die hat nämlich so einen kübelhaften Hut auf. Interessant, wie sich Dinge irgendwie durch die Geschichte durchtragen und keiner weiß mehr warum. Ja. Also, diese Gemeinde lebt in einer Stadt, die voller Schmach und voller altem Stolz und alter Ehre ist und die einen starken Götzenkult hatte, der sehr sinnlich, sehr ausschweifend und man konnte sich eigentlich dieser Kultur der Stadt nicht entziehen. Wie lebt man als Gemeinde in so einer Stadt? Ja, das ist ja fast unmöglich, denkt man sich, weil diese Prozessionen, die dort stattfanden, das hat ja nicht nur das religiöse Leben, Staat und Religion getrennt, wie das heute so bei uns ist, das hat alles geprägt. Ja? Die Kybele und der Kaiserkult, da konntest du nicht vorbei, wenn du irgendein Geschäft machst, wenn du irgendwo ja, in der Gesellschaft unterwegs warst, du hast immer mit diesen Götzen zu tun gehabt. Wie lebt man als Gemeinde in so einem Umfeld? Die Diagnose von Jesus ist sehr hart und sehr warnend. Es ist wirklich Feuer am Dach. Ja? Du bist nur noch scheinlebendig. Du scheinst lebendig zu sein, aber du bist tot. Was ist der Unterschied zwischen scheinlebendig und scheintot? Ja? Der Scheintote lebt noch. Ich war im Krankenhaus ein paar Mal schon bei gehirntoten Menschen mit dabei auf Intensiv. Die waren tot und wurden nur noch mit den Maschinen lebendig gehalten. Das ist eine ganz komische Situation. Das geht noch so 2 Tage oder so. Oder Manfred, wie lang? 2 Tage? Und dann hört der Organismus auf. Ja. Also das ist der Zustand dieser Gemeinde. Und der Herr Jesus warnt. Wach auf. Und dieses Wach auf, das ist ein schöpferisches Wort von Jesus. Denn Jesus kann Tote auferwecken. Also Jesus meint das nicht verdammt anklagend. Ja, und jetzt noch eins drauf, weil du eh schon so bist, sondern er will die Gemeinde zum Leben erwecken. Ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Du hast den Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Sie haben keinen Unterschied mehr gemacht in dieser Situation. Sie haben vielleicht sich zurückgezogen. Sie waren vielleicht zu feige, etwas gegen diese Gottlosigkeit zu sagen. Sie haben sich was eingebildet auf ihre Größe, auf ihre Anerkennung vielleicht noch. Und innerlich war keine Kraft mehr da. Erweckung braucht nicht nur die Welt um uns herum. Erweckung braucht auch die Gemeinde. Ich brauche Erweckung. Jeder von uns braucht immer wieder Erweckung. In 2. Petrus 1, Vers 13 sagt das der Petrus so. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leib bin, euch zu erwecken und euch zu erinnern. Also er gebraucht hier das gleiche Wort. Ich glaube, wir haben das nötig. Wir dürfen uns nicht ausruhen auf irgendwelchen tollen Dingen, die wir vielleicht mal erlebt haben oder was wir alles getan haben. Das Leben ist jetzt, im Moment. Und wir müssen im Herrn bleiben, sonst geht es nicht. Jesus ermahnt in dringlicher Liebe, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Dieses Schöpferwort Jesu, wach auf. Jakobus warnt uns, ja, ohne praktische Liebestaten, ohne ein gelebtes Christsein, ist dein Glaube tot. Da fehlt was. Nicht nur die Theorie oder die Rechtgläubigkeit zählt, sondern auch dein Leben und dein Tun in diesem rechten Leben nach Gottes Wort. Stellt euch eine Menschengruppe vor, die vielleicht auch auf der Flucht ist und über den Bergpass, so wie es ja in der Geschichte vielmals war, ja, Zweiten Weltkrieg oder die Täufer, die über die Berge geflohen sind in Sicherheit, jetzt die Flüchtlinge, die unterwegs sind. Und es ist Winter und in der eisigen Nacht der Kälte droht der Erfrierungstod. Aber alle sind so fertig und so müde, dass sie nur noch schlafen wollen. Ja? Und einer merkt die Gefahr. Einer springt auf und sagt, nix, nix, wir müssen weitergehen, kommt, steht auf, steht auf, steht auf. Er schreit sie an, steht auf, bleib jetzt nicht liegen, du stirbst. Und die sind vielleicht saukrantig auf den und sagen, lass mich in Ruhe, was störst du mich, ich will nur schlafen. Ja? Und er rettet aber, mit dieser Kraft rettet er die ganze Gruppe, weil die würden in der Nacht erfrieren. Und am Morgen, als die Sonne aufgeht und sie weitergegangen sind und nicht erfroren sind, sind alle dankbar. Danke, dass du verhindert hast, dass wir eingeschlafen sind. So muss man sich das hier vorstellen. Der Herr Jesus rettet, will die Gemeinde retten. Ja? Denn es gibt keine Namenschristen im Leib Christi. Ja? Man spricht ja bei Vereinen, man spricht bei Kirchen davon, dass es Karteileichen gibt. Ja? die vielleicht noch an den Maschinen der Vereine oder der Kirchen irgendwo aktiv sind, so manchmal kommen oder wie auch immer, aber eigentlich nicht mehr Teil der Sache sind. Oder Christus ist nicht mehr in ihnen. Ja? Der Heilige Geist ist nicht in ihnen. Und sie sind nur Namenschristen. Die gibt es aber nicht bei Jesus. Und die Gemeinde in Sardes, die war auf dem Weg dorthin, Namenschrist zu sein. Aber der Herr Jesus sieht auch die, die noch leben. Und an die appelliert er jetzt, ja? Diese Wachrüttler, diese Wachrufer. Ja, schau, dass die Gemeinde wieder gewonnen wird. Schau, dass die aufwachen. Dass sie wieder leben im Glauben. Dass sie wieder das tun, was sie glauben. Denn das ist es ja, was der Herr Jesus hier kritisiert. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Die Gemeinde in Sardes war so wie ein Ast, der abgeknickt ist, ja, durch den Wind, durch den Blitz oder was auch immer. Der hängt noch so am Baum, der ist auch noch lange grün, aber er kann keine Frucht mehr bringen. Ja? Jesus ist gekommen, um diesen geknickten Ast wieder einzupfropfen, damit er wieder angeschlossen ist an der Lebensquelle. Dass er wieder an der Kraft Gottes angeschlossen ist. Und das geht, wenn wir uns wieder ganz auf Gottes Wort einlassen und nach seinem Wort richten. Wenn unser Glaube nicht so still und heimlich, ohne dass wir das merken, weltförmig wird, sondern wenn die Welt durch die Kraft Gottes, durch unseren Glauben anders geformt wird. Ja? Sardes ist weltförmig geworden. Sie waren nicht mehr Salz und Licht. Und sie haben nicht mehr so gehandelt, wie sie es eigentlich hätten sollen. Sie waren nicht mehr gehorsam. Gottes Wort hören und tun hält uns lebendig. Gottes Wort hören und tun hält uns lebendig in dieser kalten Welt und macht andere lebendig. Und das ist es ja. Es geht ja nicht nur um uns, es geht darum, andere aufzuwecken. Wir haben den Auftrag, andere lebendig zu machen. Und das ist das Erste, was er hier auch sagt, der Herr Jesus. Die, die noch lebendig sind, wacht auf und rüttelt die anderen wieder wach. Das ist euer Auftrag, das ist auch unser Auftrag heute noch, in dieser Welt, wo, ja, wo alles gleichgültig ist letztlich. Ja. Lies doch die Bibel wieder mit einer Haltung, ich will lernen wie ein Jünger und ich will das Gelernte heute in die Tat umsetzen und ich will mit dem, was Gott mir gegeben hat, andere beschenken. Biblische Erkenntnis ist immer eine praktizierte Erkenntnis. Es ist nie nur etwas, wo ich jetzt wieder ein Stück schlauer geworden bin, sondern es geht darum, dass das, was Gott dir zeigt, das, was er dir gesagt hat, was du erkannt hast, dass du das weitergibst, dass es auch andere erkennen. Glaube ist keine theoretische Zustimmung zu einer Wahrheit, sondern es ist ein Lebensstil in der Wahrheit. Das dürfen wir nicht vergessen. Als ich noch jung war, Arno und Andreas, kennt ihr noch jemand? Arno und Andreas, eine Musikgruppe. Ja, ihr seid die Jungen. Haben die gesungen, folgender Liedtext, der mir damals schon in die Haut gegangen ist. Etwas einsehen und dann hingehen kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Denn nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, dann hat dein Glaube Hand und Fuß. Und das, ja, das stimmt. Jesus zeigt der Gemeinde in Sardes Konsequenzen auf. Er sagt, du musst Buße tun, sonst ist der Ofen aus, sonst bist du tot. Und ich werde dich wie ein Dieb in der Nacht überraschen und es gibt keine Umkehr mehr. Kehr jetzt um, solange noch Zeit ist. Und das gilt jedem Menschen auf der Welt eigentlich. Es ist ja Gnadenzeit. Das ist kein Gerichtsruf, sondern das ist frohe Botschaft. Du kannst umkehren. Kehr um. Komm zum Leben. Lass dich einladen. Ja? Ich stehe sogar vor der Tür und klopfe an. Werden wir das nächste Mal hören. Mach auf. Komm raus aus deiner frommen Routine oder aus deiner Lebensroutine, die dich nicht erfüllt. Erweckung braucht die Gemeinde, denn die sollen lebendige Lebensretter sein. Und dann steht hier, wer kämpft und wer weiter unterwegs ist und gehorsam ist, der wird mit mir im Triumphzug neben mir in weißem Gewand gehen und wird im Himmel einkehren, ja? Und wird viel gute Frucht mitnehmen. Und da ist dieses weiße Gewand gemeint. Das ist nicht die eigene reine Weste, sondern es ist das Gnadengewand Gottes, was er uns verliehen hat. Ja? Der Schmutz dieser Welt kann ihnen nichts antun, weil Gnade da ist und weil sie wieder umkehren und weil sie wieder sich an Gottes Wort richten und rein werden, so wie Jesus die Füße gewaschen hat. Ja? Und sie werden nicht aus dem Buch des Lebens gestrichen werden. In diesem Buch stehen keine Scheinlebendigen drin, sondern nur die, die wirklich leben. Was sind Scheinlebendige? Die sich auch auf Scheine verlassen. Ja. Taufschein, Firmenschein, Hochzeitsschein, Sterbeschein. Das reicht nicht. Nur das echte Leben kann bestehen. Es muss Jesus drin sein. Und das ist auch die Antwort, die du geben wirst vor der Himmelspforte. Warum soll ich denn dich reinlassen? Nur wegen Jesus. Nicht wegen dem, was ich getan habe. Paulus schreibt in 2. Korinther 13, Vers 5 so ermahnend für mich, für uns alle hier. Er sagt, erforscht euch doch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht? Dass Jesus Christus in euch ist. Wenn nicht, dann wärt ihr ja untüchtig. Und Jesus sagt am Schluss des Briefes, hört genau hin und achtet darauf, was Gottes Geist der Gemeinde sagt. Achtet darauf, was Gottes Geist euch sagt. Durch sein Wort. Durch andere Kanäle, ja. Wie Gott zu euch redet. Achtet drauf. Seid sensibel für Gottes Reden. Wer geht durch die Woche und achtet auch im Alltag auf die Stimme Gottes? Ja? Und nimmt sich vielleicht Zeit, jetzt Gottes Wort zu befragen, zu konkreten Anlässen. Ist unser Glaube noch so frisch, dass wir das machen? Ich hoffe es. Ich vergesse das oft, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dann schreibt er an die Gemeinde in Philadelphia. Schreibt an den Engel der Gemeinde in Philadelphia. Der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat, wenn er aufschließt, dann kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, dann kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Philadelphia, eine schwache, aber eine in Gott starke Gemeinde, weil sie treu waren, weil sie gehorsam waren. Sie bekommt keinen Tadel. So wie Sardes kein Lob bekommt, haben wir hier die Ausnahme, sie bekommt keinen Tadel vom Herrn. Es war eine kleine Stadt, so am Ende eines Tales, aber das Tor zum Landesinneren. Auch öfters durch Erdbeben zerstört worden und durch die Willkür eines Kaisers ihre Einnahmequelle beraubt worden. Man hat alle Weinberge abgeholzt, weil der Kaiser brauchte Getreide, die auf dem Boden gar nicht so gewachsen ist. Also eine arme Stadt eigentlich auch, ja. Hat sich nie so richtig davon erholt gehabt. Jesus stellt sich bei ihnen vor als der Heilige, der ohne Sünde ist, der vollkommen heil ist auch, als der Wahrhaftige und Treue. Denn diese kleine Gemeinde spiegelte sein Wesen wider. Die waren sauber vor Gott. Denen war der heilige Gott noch heilig, ja, noch wichtig. Und sie sind treu geblieben. Sie spiegeln diesen heiligen Gott wider. Und keiner kann die Gemeinde zuschließen. Denn Jesus ist der Herr der Gemeinde und er hat den Schlüssel. Er ist der wahre Schlüsselträger. Der Schlüsselträger war ja in der griechisch-römischen Philosophie war der Janus, der Doppelgesichtige. Ja? Darum heißt unser Januar. Januar, weil der kommt von Janus. Er hat den Schlüssel zum neuen Jahr und so. Also das war der Schlüsselträger. Und Jesus stellt sich hier als der vor, der den Schlüssel Davids hat. Der Schlüssel Davids ist der wirkliche Messias ist. Ja? Ein Davidssohn, der von Gott verheißene Messias. Der wirkliche Erlöser. Der wirklich den Himmel aufschließen kann. So stellt sich Jesus hier vor. Ihr habt bei Gott eine geöffnete Tür. Verlasst euch weiterhin auf ihn, egal was andere machen. Bei Gott ist die Tür offen. Und wenn er aufschließt, dann kann keiner zuschließen. Und wenn er zuschließt, dann können die machen, was sie wollen. Was für ein Trost für diese angefochtene Gemeinde. Wo die Synagoge des Satans, wie wir hier lesen, ja, wo wirklich viel Widerstand war und Lügen gegen sie waren. Die haben sie angepatzt, sie haben sie als Sekte, sie haben sie, ja, wahrscheinlich war Verfolgungssituation in dieser Stadt. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft. Aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür für dich geöffnet, die niemand zuschließen kann. Denn weil du dich an meine Anforderungen gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich auch zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Ich komme bald. Halte fest, was du hast. Lass dich von niemandem um deinen Siegeskranz bringen. Das sind die Worte, die Jesus auch uns gibt heute. Ja. Manchmal fühlen wir uns vielleicht auch so, ja, niedergeschlagen oder ja, ein bisschen frustriert. Und wir vergessen, wie groß Gott ist. Wir vergessen, dass er es ist, der auch in unserer Schwachheit mächtig ist. Gott verlangt von dir, dass du treu bleibst, dass du dich einfach festhältst an ihm, dass du zu ihm kommst, so wie du bist, und ihm auch deine Sorgen anvertraust, denn er sorgt für dich. Das hat er versprochen. Er sorgt für dich. Die Gemeinde in Philadelphia heißt Liebe oder Bruderliebe eigentlich, die Gemeinde der Liebe, die war treu zu Gottes Wort. Und deshalb konnte sie, obwohl sie äußerlich vielleicht völlig unbedeutend erschien, viel effektiver und viel wirksamer das Heil Gottes in diese Welt bringen. Stellt euch vor, durch diese Gemeinde, diese ärmliche Gemeinde, ist es wirklich passiert, dass das Tor zum Landesinneren aufging. Und diese kleine Gemeinde hat missioniert. Und das Innere des Landes war noch nicht so erreicht, die großen Städte schon. Und durch sie sind Leute zum Glauben gekommen. In der Bergregion, ja, wo die Bergmenschen wohnen. Ja, die werden heute noch so genannt, teilweise von Erdogan, weil er das Wort Kurden nicht in den Mund nimmt. Bergtürken nennt er die. Die waren damals schon nicht so bedeutend. Ja. Philadelphia hat sich um die gekümmert. Und sie bekommen hier gesagt, wenn du an dem Wort Gottes festhältst, dann fällst du auch nicht auf die Lügen des Satans rein. Ja, noch mehr. Die werden sogar zu dir kommen und werden bekennen müssen, dass ich euch liebe und dass ihr richtig seid. Und das finde ich sehr real, ja? Weil es ist ja oft so, dass die an Gottes Wort festhalten, als Sektierer oder als irgendwie ja, enge Gesetzeslehrer, Pharisäer oder wie auch immer bezeichnet werden in unserer Zeit und so halt mundtot gemacht werden sollen. Aber sie halten an Gottes Wort fest und sie sagen es auch mutig, auch gegen den Mainstream. Gott steht zu ihnen und das ist das Wichtige. Ich finde es interessant, dass Jesus ihnen hier sagt, ich komme bald. Das ist schon eine Zeit lang her, dass er das der Gemeinde geschrieben hat. Gell? Aber er sagt es auch uns heute, ich komme bald. Denn diese Lebenshaltung, dass wir leben in der Naherwartung, dass Jesus bald kommt, und bei uns ist es balder als bei den Philadelphianern damals, das ist die einzig realistische Lebenserwartung. Nämlich Jesus ist jetzt schon da und er wird bald wiederkommen. Wir sehen eh die Zeichen der Zeit, da brauche ich gar nichts drüber zu sagen. Es ist heute vieles möglich, was damals noch nicht möglich war, weil gewisse Dinge nicht passiert waren. Es hat sich, glaube ich, alles erfüllt. Jesus könnte kommen. Jetzt könnte er kommen. Diese Naherwartung, dass ich eben nicht nur, dass Jesus irgendwann mal kommt, sondern dass er jetzt schon da ist und dass er mein Leben jetzt beurteilt und jetzt erfüllen will, dass ich in der Gegenwart Gottes lebe, gegenwärtig bin mit Gott, das ist Christsein. Das ist Christsein. Und das ist es, was er hier der Gemeinde sagt. Ich bin da und ich werde bald kommen. Und wenn ihr durchhaltet, dann werdet ihr Pfeiler im Tempel Gottes werden. Im alttestamentlichen Tempel gab es diese zwei Eingangspfeiler, Jachin und Boas hießen die. Jachin heißt, ich habe sie aufgeschrieben, mal sehen, wie ich es finde, er, Gott, befestigt, und Boas heißt, in ihm ist meine Stärke. Genau solche Pfeiler werden wir, wenn Gott uns festmacht und wenn Gott unsere Stärke ist und wir auf ihn vertrauen und uns ganz ihm anvertrauen, dann werden wir so Tempel in der Gemeinde, Pfeiler im Tempel der Gemeinde, so würde ich sagen. Und das ist es, was eigentlich ja doch unser Zweck ist, dass wir ja, den Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes auf Erden bauen und dass wir hier starke Pfeiler werden, wo Menschen auch sehen, da ist Gottes Kraft da. Und er ist es, der festmacht und stark macht. Und auf ihrer Stirn, sagt der Jesus, wird der Name Gottes geschrieben. Das ist das, was beim hohen Priester auch war. Kadosh Yahweh, geheiligt dem Herrn. Du gehörst Gott. Das stand überall drauf im Tempel. Ja? Gottes Eigentum. Heilig heißt, ich bin für Gottes Dienst ausgesondert und bereitgestellt. Ja? Und der hohe Priester, der hatte Zutritt zum Allerheiligsten, zur Gegenwart Gottes. Philadelphia, die Gemeinde der Liebe, die Gemeinde der Bruderliebe. Es ist die Gemeinde, die die Wahrheit und die Liebe mitten in einer gottlosen Welt glaubwürdig lebt und verkündet. Es ist mein Gebet für mich, für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen von euch, dass das gelingt im Alltag, in euren Berufen, in der Schule, da wo ihr seid, dass die Leute sehen und auch hören von uns, dass Jesus der Beste ist, dass Jesus der ist, der wirklich heilen kann, der ist, der wirklich neues Leben gibt, ewiges Leben gibt. Rechnet ihr heute keiner mehr damit, ja? Man will sich auf Facebook verewigen, ja? Ewiges Leben bei Gott. Es ist mein Gebet, dass das gelingt. Und es gelingt, wenn wir Gottes Wort wirklich Gottes Wort sein lassen in unserem Leben und uns korrigieren lassen und uns erfüllen lassen durch den Heiligen Geist, der sein Wort lebendig macht in uns. Wahrheit und Liebe, das macht glaubwürdig. Und darum bitte ich, lass uns beten. Jesus, du siehst uns in unseren Alltagssituationen und ich danke dir, dass du auch uns zurufst, dass wir nicht allein sind. Herr, ich möchte dich aber auch bitten, dass du alle Scheinheiligkeit wegnimmst, wo wir vielleicht zu ängstlich geworden sind, dich zu bezeugen, wo wir außen vielleicht mehr erscheinen, als innerlich da ist. Lass uns ehrlich werden vor dir, damit du wirklich auch das heilen kannst, was in uns nicht mehr passt. Und richte uns wieder auf, dass wir wirklich umkehren zu dieser ersten Liebe zu dir und auch zum ersten Hören, dass unsere tauben Ohren wieder erkennen, wie wunderbar das Evangelium ist. Und dass wir wieder begeistert sind von dir und diese Begeisterung durch alle Ritzen unseres schwachen Gefäßes durchscheint und Menschen einfach sehen, dass du der Lebendige bist. Darum bitten wir dich, Herr. Segne jeden Einzelnen im Alltag, dort, wo wir in der Herausforderung stehen und wo es nicht leicht ist. Danke, dass du dabei bist, dass du da bist. Und hilf uns auch gegenseitig hier zu stützen, in brüderlicher Liebe, so wie wir es in der Gemeinde Philadelphia sehen. Danke, Herr, für dein Wort, das uns ermahnt und tröstet und ermutigt zugleich. Amen.